Herr Dr. Wanke, Sie haben Biologie, Physik, Geographie, Pädagogik studiert. Sie hatten Lehraufträge unter anderem für Biophysik, Umweltmedizin, Psychosomatik und Bionik. Und in den letzten Jahren haben Sie zwei Bücher veröffentlicht, die sich mit Quantenphilosophie beschäftigen. Wie sind Sie denn auf diesen Begriff Quantenphilosophie gekommen und welchen Einfluss hat die Quantenphysik auf die Philosophie?
Also es ist so, dass die Quantenphilosophie das erste Mal auftauchte als Name durch einen Titel, der im Spektrum Verlag veröffentlicht wurde, ein Sammelband. Der hieß Quantenphilosophie. Und dort wurde berichtet über Physiker, die festgestellt haben, dass unsere Gedanken und unsere Interpretation, also unser Bewusstsein, das verändert, was wir gerade messen wollen. Und in diesem Band gab es ein Nachwort von dem Physiker Herrn von Weizsäcker, der ja nicht nur Physiker, sondern auch Philosoph war. Und der stellte die richtige Frage, nämlich: Wir erklären mit der Quantenphysik alles, was sozusagen rein physikalisch ist und was wir begreifen können, die Materie. Aber ist es nicht möglich, sagt er dann, dass auch unsere Gedanken mit der Quantenphysik erklärbar sind? Und er nannte das die Philosophie der Quantenphysik. Und daraus entstand schließlich der Begriff Quantenphilosophie, weil immer mehr festgestellt wurde, wir erschaffen letztlich eine Wirklichkeit mithilfe unseres Bewusstseins. Und das ist etwas Subjektives. Und alles Subjektive gehört der Philosophie an. Und ich finde das einen sehr guten Begriff, weil es ist das erste Mal die Brücke zwischen der puren Naturwissenschaft und der Philosophie als Geisteswissenschaft. Und diese Brücke versöhnt diese Pole.
Was sind denn aus Ihrer Sicht, wenn man die letzten paar Jahre oder Jahrzehnte zusammenfasst, die wichtigsten Aussagen von Quantenphysikern und Quantenphilosophen?
Also erstmal, wir könnten das, was vor, ja, ich sag mal 80 Jahren schon als Fakt galt, heute wissen, aber wir tun es nicht, weil zu wenig kolportiert wurde, also zu wenig übertragen wurde aus der Zeit. Denn damals wurde schon festgestellt, dass tatsächlich die Quantenphysik bereits ein geistiges Moment enthält. Man muss es so sagen. Denn wir unterscheiden in der Quantenphysik auf der einen Seite die Masseteilchen, ich sag mal den Atomkern und die Quarks, die schließlich den Atomkern bilden, und auf der anderen Seite Elektronen. Alles das, was ich eben aufgezählt habe, hat Masse. Wasser heißt, es unterliegt der Schwerkraft. Aber daneben haben wir sogenannte Botenteilchen. Das sind im Bereich der Elektronen die Photonen und im Bereich der Quarks sind es die Gluonen. Und diese Botenteilchen beinhalten Information, und zwar Information für Kräfte an Massen. Nun muss man wissen, Information muss als solche erkannt werden, sonst wäre es keine Information. Das heißt, sie muss im Grunde dekodiert werden. Man muss den Inhalt, Sinn und Bedeutung einer Information erkennen und nun zielgerichtet verarbeiten. Und genau das passiert. Und dementsprechend kann man davon sprechen, dass hier bereits, wenn man so definiert, eine Art Intelligenz, geistige Intelligenz arbeitet. Und das war sehr überraschend. Denn dazu kommt ja nun, dass es alles ein subjektives Moment ist. Also ich kann dieses System mit meinem Bewusstsein beeinflussen, dieses System der Informationsausbreitung. Wenn wir nun wissen, dass wir und die ganze Welt aus diesem System aufgebaut ist, alles, das ganze Weltall, aber auch jeder Baum, jedes Tier, jeder Mensch ist letztlich ein Quantensystem. Und dass dieses Funktionieren dieser Systeme genau an strategisch wichtigen Weichen stattfindet, nämlich dort, wo Elektronen arbeiten, wo Quarks arbeiten mit ihren Gluonen, Photonen, und wir mit dem Bewusstsein genau dort eingreifen können, dann ist das eine gewisse Sensation.
Die Ergebnisse der Quantenphysik werden ja sehr unterschiedlich interpretiert. Manche Physiker sehen die Sache vergleichsweise nüchtern, andere sprechen davon, dass eine vollständige Änderung in unserem Weltbild ansteht. Ich habe den Eindruck, dass das Thema Bewusstsein in der Naturwissenschaft eher ein Schattendasein am Rande geführt hat. Wie sehen Sie denn die Sache? Glauben Sie, dass sich das ändern wird? Wird Bewusstsein in einem Weltbild der Zukunft mehr im Zentrum stehen?
Also das ist ja die Krux der Naturwissenschaft. In der Naturwissenschaft gilt nur das, was messbar ist. Messbar heißt, es werden Kräfte übertragen. Das ist die Grundprinzip jedes Messvorgangs. Aber dieses Messergebnis wird ja interpretiert oder überhaupt formuliert. Und für eine Interpretation eines Messergebnisses und die Formulierung eines Messergebnisses brauche ich ein Bewusstsein und einen Geist. Aber genau dieser Geist, weil er selbst nicht messbar ist, wird rigoros aus der Naturwissenschaft ausgeschlossen. Das ist ein Riesenmanko, das geht auch so nicht weiter. Wir können nicht wissen, dass wir alles mit Gedanken aufbauen, alles mit Gedanken ablaufen lassen, aber die Gedanken selbst dann nicht akzeptieren als eine Art der Eigentätigkeit. Und die Naturwissenschaft ist deshalb fehlgeleitet und unvollständig. Das heißt, was Newton damals hat, hier gibt es eine Ursache und hier gibt es eine Wirkung, ist in der Quantenphysik nicht mehr haltbar. Im kleinsten Bereich gibt es nicht mehr Kausalität. Und die Quantengesetze widersprechen völlig dem sogenannten gesunden Menschenverstand, der im Makroskopischen sich angeeignet hat, als Erfahrung von dem, was wir draußen so sehen und messen können. Und dementsprechend ist das Räderwerk, was Newton noch postuliert hat, also wenn ich die Einzelteile kenne, kann ich auch sagen, wie es weitergeht, nicht mehr aufrechtzuerhalten. Denn in dem Quantenbereich gilt die Möglichkeit. Wir haben dort ein Feld, das alle Möglichkeiten beherbergt. Und mit unserer Messung, mit unserem Bewusstsein, holen wir dann eine der vielen Möglichkeiten als konkreten Moment heraus. Das heißt, aus dem Rauschen, was überall existiert, wird etwas festgelegt durchs Bewusstsein und durch unsere Gedanken. Und dann erst entsteht etwas Konkretes wie ein Teilchen, ein Quantenteilchen. Und dann erst können Kräfte übertragen werden. Und nun ist die Naturwissenschaft wieder gefragt. Aber dieses Vorher, nämlich die Möglichkeiten und die Wahrscheinlichkeiten, das ist dem Geist zuzuordnen und das ist etwas, was fehlt.
Meinen Sie, dass das menschliche Bewusstsein rein physikalisch erklärbar ist? Was ist Bewusstsein aus Ihrer Sicht?
Das ist gut, dass Sie das fragen, weil das ist eine Definitionssache und die muss plausibel sein. Denn ich kenne zwar alle Folgen von Bewusstsein und ich kenne alle Folgen von Gedanken, ich kenne auch die Folgen von Gefühlen, aber ich kann weder Bewusstsein direkt messen, noch kann ich Gedanken direkt messen, noch kann ich Gefühle direkt messen. Trotzdem sind sie dauernd in uns tätig. Deshalb muss man definieren. Und ich definiere Bewusstsein als ein Modus eines Wesens, das Information zur Vernunft schalten kann. Und wenn wir von Bewusstsein reden, dann müssen wir auch von Unterbewusstsein reden. Und Unterbewusstsein ist der gleiche Modus, der Gefühle, was auch Informationen sind, Empfindungen auch Informationen sind, zur Seele hinschaltet, um dort verarbeitet zu werden. Also Bewusstsein ist ein Schalter, ein Transformer, der Informationen erkennt, zum Erkennen bringt und weiterverarbeitet. Geist und Bewusstsein gehören ganz eng zusammen. Bewusstsein ist insofern Physik, wie Information neuerdings auch zur Physik gerechnet wird. Aber es ist nichts Greifbares, es ist nichts direkt Messbares, es ist ein Informationssystem.
Sie postulieren in Ihrer Quantenphilosophie eine Interwelt. Ja. Worum handelt es sich dabei genau?
Also wir können alle davon ausgehen, wenn wir etwas sehen, draußen einen Baum, dann passiert doch Folgendes. Energie wird in unser bewusstes Gewahrsein gebracht und wir erzeugen schöpferisch ein Bild, Form, Struktur, Gestalt von dem Baum. Der Baum existiert aber im Gehirn so nicht, sondern es gibt nur elektrische Aktivitäten, die sich überlagern, die ein Muster bilden. Von einem Bild ist weit und breit nichts zu sehen. Trotzdem erschafft mein Geist im Gehirn ein Bild. Und diese Schöpfung, dieses geistige Funktionieren gehört der Interwelt an. Ein zweites Beispiel sind unsere Träume. Sie können im Traum völlig real erleben. Sie wissen nicht, dass Sie im Traum sind, weil es so real ist. Wo ist der Lautsprecher, wenn jemand mir etwas sagt im Traum, wenn ich Musik höre? Wo ist der Bildschirm, wenn ich Geschehnisse intern sehe? Alles Interweltgeschichten. Das heißt, es existiert in mir und nun postuliere ich aus gutem Grund, auch außerhalb von mir, identisch, ein Geschehen, das dann dieser Interwelt angehört. Unsere Gefühle, unsere Empfindungen sind angeboren, aber in der DNA finden Sie keine Abschnitte, die das repräsentieren. Und es gibt nun mehrere Wissenschaftler, inzwischen ungefähr 8, die das Gleiche postulieren wie ich. Gefühle, Empfindungen gehören einem Feld an, was uns durchdringt, was aber universell verbreitet ist, nämlich die Interwelt. Wir müssen unterscheiden. Es gibt also die Alltagswelt. Die Alltagswelt ist mein tägliches Erleben. Und das habe ich gelernt, mich hier zurechtzufinden. Man weiß ziemlich genau, dass mit dem 3. Lebensjahr dieses eigenpersönliche Tun, das sogenannte Ich als Persönlichkeit, erst entsteht. Durch Lernen. Und ich werde hier konditioniert und geprägt durch Umgebung, durch meine Erzieher und so weiter. Und nun gibt es auch physikalisch weitere Felder, die mich durchdringen. Das ist, darf ich die kurz aufzählen, das sind also 4 Felder, die man heute kennt. Das ist die sogenannte dunkle Energie. Das ist die dunkle Materie, das ist die Gravitation und das ist das Higgsfeld. Alles durchdringt mich dauernd. Und jetzt weiß man aus Experimenten, dass diese Felder voll sind von Energie und Information. Und in diesen Feldern gibt es jetzt wieder 2 Ebenen. Einmal eine völlig undifferenzierte Möglichkeit von allem, was wir uns vorstellen können. Ich nenne das das Meer aller Möglichkeiten. In der Physik heißt es dann auch oft die Einheitswelt. Und das zweite ist die Interwelt, wo schon einiges an Mustern existiert, Informationsmustern, energetische Informationsmuster. Und hier stecken oft Ideen drin, Ideen für Ziele, die verwirklicht werden sollen. Diese Interwelt enthält also nicht nur die Gefühle und Empfindungen, sondern konkrete Intelligenz. Und das alles spielt sich auch in mir ab, dauernd. Ich bemerke es bloß nicht. Und das ist für mich die Interwelt.
Wenn der Mensch in seinem Wesen also auch mit einer Interwelt Kontakt hat, was ist denn im Gesamten betrachtet Ihr Menschenbild? Was ist der Mensch?
Ich habe inzwischen ein sehr konkretes Menschenbild oder Weltbild, wo der Mensch hineingehört. Und das hat sich herauskristallisiert, nicht nur aus der neuen Physik, wie wir sie gerade diskutiert haben, sondern auch aus alten Traditionen heraus. Denn erstaunlicherweise haben alte Traditionen im asiatischen Raum, aber auch schließlich hier im Abendland, die Ergebnisse schon vorweggenommen, die die neue Physik jetzt mühsam wiedererkennen kann durch Forschung. Und dann kommt dazu natürlich zu einem Weltbild auch die eigene Erfahrung. Man kann ja vieles ausprobieren und wird dann überzeugt und ist dann zuversichtlich, dass hier etwas dahinter steckt, was wiederholbar ist. Also diese 3 Säulen, Tradition, neue Wissenschaften, Erfahrung. Und daraus ergibt sich Folgendes. Übrigens angelehnt an C.G. Jung, aber es passt sehr gut. In der Interwelt existiert das Selbst von uns. Und dieses Selbst erschafft ein Ich. Und dieses Ich lernt jetzt in der Alltagswelt und sammelt Erfahrung, gibt aber alle Erfahrungen sozusagen 1:1 dem Selbst. Und dort wird abgespeichert, in der Interwelt, alles, was wir tun und lassen. Und dieses Ich nimmt jetzt ein eigenes Wesen an und wird machtvoll durch Eigentätigkeit. Und dieses Wesen kann auch entarten nun in seiner Macht. Es wird gierig. Das ist das, was wir mit Ego bezeichnen. Es wird aggressiv, möglicherweise. Und das Selbst und die Rückkopplung auf Selbst muss immer wieder stattfinden, damit dieses Ich nicht entartet. Und das tut es leider. Wenn wir aber dieses ganze Weltbild so nicht betrachten, dann sind wir isoliert mit unserem Ich, mit unserem Ego. Und dann passiert das, was wir in der Welt erleben. Es ist nicht nur das einfache Selbst in der Interwelt, sondern es gibt, weil alles abgespeichert ist, auch die Ergebnisse aus früheren Erfahrungen, aus früheren Leben, können wir sagen. Und das heißt das höhere Selbst. Und dann darüber steckt wieder etwas, was alles organisiert, und das ist das wahre Selbst. Diese Dreiteilung findet sich in uralten Traditionen bereits. Und sie passt ganz gut als Modell, anders kann ich es nicht nennen, auch auf das, was wir hier nachprüfen können über Erfahrung. Ich kann mich zurückziehen in die Interwelt und kann von dort aus agieren. Das sind wahrscheinlich auch die Grundlagen, die in der Hypnose dann als Mechanismen bekannt sind. Das sind die Methoden, die in den Nahtoderlebnissen erscheinen. Ich kann das beides nennen, weil Nahtoderlebnisse sind inzwischen Teil der wissenschaftlichen Forschung. Und sie sind identisch, sie sind reproduzierbar in den Ergebnissen. Das ist außerordentlich spannend und es tut sich was für die nächste Zeit. Und das wird schneller gehen, als wir denken, im Augenblick erwarten können, wenn diese Ergebnisse erstmal allgemein in die Gesellschaft hineingedrungen sind. Also dieses Weltbild als Paradigmenwechsel kann sehr, sehr positiv für die Gesellschaft werden.
Herr Dr. Wanke, vielen herzlichen Dank für diese gedanklichen Anregungen und danke für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich.